Hi, kurz vorab. Ostkinder ist ein Indie-Podcast. Das heißt, hier gibt es keine Werbung, keine Agentur und selbst von deinem Spotify-Abo bekommen wir keinen Cent. Wir verdienen kein Geld und wollen das auch nicht. Bedeutet, alles, was wir haben, bist du. Du kannst uns unterstützen, indem du von uns erzählst, uns in deiner App Sterne vergibst oder Rezensionen schreibst. Oder teile einfach unsere Beiträge, wo immer sie dir begegnen. Danke und jetzt geht's los.
Ja, hallöchen zum Podcast Ostkinder 8082 mit
Danny.
Und dem Alex. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ach Alex, wir sind wieder hier. Wir sind so fleißig. Ich glaube, der Herbst macht was mit uns. Sobald die Sonne nicht mehr scheint, kommen wir raus aus unseren Löchern und machen Podcasts.
Ja, ne, vielleicht schaffen wir doch noch 50 Folgen in diesem Jahr.
Lass mich kurz überlegen. Nein.
Ja, was glaubst du, wie viel schaffen wir noch bis Weihnachten?
Das ist jetzt die 33.
Ja.
Naja, oder? 49.
Na, mal schauen. Ich, auf jeden Fall an Themen mangelt es nicht und auch nicht an Worten und Bildern und Orten.
Aber das ist das Gute, so für dich als für mich. Wir haben ein Hobby und das bedeutet, wir können tun lassen, was wir wollen. Wir sind nicht inhaltlich abhängig, nicht finanziell abhängig. Es soll einfach nur Freude machen und etwas anstrengend für den Kopf sein. Und wenn die beiden Sachen erfüllt sind, macht es uns Spaß.
Ja, also mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Auch, weil wir natürlich viele schöne und tolle Rückmeldungen bekommen.
Genau. Wir kommen zur ersten Rubrik. Wir langweilen die Leute nicht. Und die erste Rubrik heißt die Pionierblase, unser Kollektiv. Ihr könnt uns Nachrichten schicken. Wie geht das am besten, Alex? Feedback?
Ja, ganz, ganz einfach. Wie eine Audionachricht an die Familie und Freunde schicken. Die Telefonnummer findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite oder auch in den Shownotes. Ja, und dann einfach einen Messenger eurer Wahl ansteuern. Signal, Telegram, WhatsApp, iMessage oder wie Danny auch sagt, Fax.
Ich habe geguckt, wir haben immer noch keinen Fax bekommen.
Sehr traurig, aber auch vielleicht ganz gut so. Ja, und dann schickt uns einfach eine Nachricht. Ja, seid nicht schüchtern. Ihr habt alle so wunderschöne und tolle Stimmen und ihr macht sozusagen für uns den Podcast dann noch schöner und lebendiger.
Kleine Feedbackrunde heute. Das erste Feedback nochmal von der Jana, die uns schon geschrieben hat. Und sie sagt was zur Datsche. Wir haben ja aufgerufen, bitte sagt uns, weil meine These ist ja, Datsche ist ein Wort, was niemand benutzt hat, aber alle kennen, aber angeblich ein typisches DDR-Wort war, aber in Wirklichkeit hat es eigentlich gar keiner benutzt und es ist ein typisches Nachwende, aha, ihr Ossis habt alle Datsche gesagt Wort. Und Jana schreibt dazu, Datsche sagt in meiner Herkunftsfamilie und Schwiegerfamilie keiner. Die hat eine Umfrage gemacht, cool, oder? Leute machen für uns Umfragen. Meine Großeltern hatten bis letztes Jahr einen Garten in einer Kleingartenanlage. Das darin befindliche Haus baute mein Opa selbst aus Beton und Ähnlichem und wurde als Laube bezeichnet. Bungalows gab es auch, allerdings nicht in Kleingärten, sondern diese standen auf den Wochenendgrundstücken am Spremberger Stausee. Sie kam ja Spremberg, falls sich erinnert. Anders als in Kleingärten wird am Stausee kein Gemüse oder Ähnliches angebaut. Das heißt, diese Wochenendgrundstücke kommen der Beschreibung einer Datsche, wo Erholung im Vordergrund steht, eher nahe. Mein Eindruck von außen ist auch, dass die Grundstücke dort auch eher für Übernachtung ausgelegt sind. In der Gartenlaube meiner Großeltern hat niemand übernachtet. Sie wohnten aber auch nur 500 Meter entfernt. Vielen Dank für die Podcasts, macht weiter so und viele Grüße an Alex. Ich soll dich grüßen.
Dankeschön.
PS, wenn mir mal ein Wort oder Ähnliches einfällt, dann lasse ich euch das natürlich auch wissen. Danke, Jana, für dein Feedback und deine wissenschaftlichen Umfragen.
Klasse. Ja, vielleicht kann man das hier auch nochmal sagen. Wir hören natürlich sehr, sehr gerne Audiokommentare, aber auch schriftliche Kommentare könnt ihr uns natürlich gerne auf diesen Kanälen schreiben und natürlich auch bei Instagram und Twitter.
Damit kommen wir zum nächsten Kommentar. Unser Lieblings-Lang-Kommentator. Wenn ihr eine lange Kommentar. Aber er hat sich dran gehalten. Ich muss sagen, 4 Minuten ist im Rahmen. Ich bin sehr stolz auf dich, Niklas. Sehr, sehr.
Ich auch.
Stolz auf dich. Ich habe nicht gehört. Hast du den Kommentar schon gehört? Ich weiß gar nicht, worum es geht.
Nee, ich habe den Kommentar nicht gehört. Von daher bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und eigentlich müssen wir fast für Niklas schon eine eigene Rolle zuweisen, weil du bist ja nicht sozusagen nicht nur unser Fan erster Stunde, sondern du bist ja sozusagen unser, ja, unser Helfer. Jedes Mal, wenn wir mal ein bisschen geschichtliches Wissen hier extra brauchen, dann hilfst du uns auch mal wieder aus der Patsche. Auch danke dafür.
Moment, ich muss kurz, weil das wieder ein anderes Format ist, bei Signal, es müsste jetzt gleich losgehen.
Hallo Alex, hallo Danny, Niklas aus Berlin hier. Und natürlich hallo alle HörerInnen des 8082 Podcasts. Ich habe die neue Folge noch nicht gehört, aber eure vorletzte. Und ich fand die so toll. Ich habe mir sogar ein paar Notizen dazu gemacht. Und bevor ich mir jetzt die neue anhöre, wollte ich euch einfach dazu noch einen Audiokommentar einsprechen. Und zwar muss ich Alex erstmal sagen, er hat total recht. Die Unibibliothek in Köln ist wirklich nicht schön. Aber dafür ist die Stadtbibliothek auch nicht schön, aber sie hat sich echt gut herausgeputzt in den letzten paar Jahren. Und die haben jetzt ein wirklich tolles Angebot. Das heißt, wenn du da mal ein besseres Bild von Köln bekommen willst, was Bibliotheken angeht, musst du da mal unbedingt vorbeischauen. An sich ist ja Köln auch eine tolle Literaturstadt. Aber ja, ich selbst habe auch damals als kleiner Junge ein paar sehr schöne Erinnerungen dort sammeln können. Ich bin tatsächlich damals gar nicht so sehr für Bücher dorthin, sondern für CDs. Die hatten nämlich alles an TKKG und drei Fragezeichen, was es eben so gibt. Und ich glaube, ich kann es mittlerweile auch erzählen, weil das alles verjährt ist. Mein Vater, der Fachinformatiker ist, kannte natürlich auch die ganzen Tricks, wie du den Kopierschutz der CDs umgehen kannst. Und ja, so hatten wir dann bei mir zu Hause einen ganzen Schrank voller CDs. Ich habe dann, wie sagt man denn, keine Cover gezeichnet, so wie der Danny, sondern wir haben auch die Cover der CDs kopiert, in so Plastik-CD-Verpackungen gepackt, da dann den Rohling rein. Und es war toll, habe ich jede Nacht zum Einschlafen irgendwie drei Fragezeichen meistens gehört. Und es gab tatsächlich auch so eine Situation, wie wir dann in der Stadtbibliothek von Köln stehen, gerade so einen neuen Stapel CDs am Mitnehmen und ich mich an der Kasse so richtig freue, ja, vielleicht kriegt es mein Vater wieder hin, dass er die kopieren kann. Und meine Mutter gab mir nur so den Blick des Todes und hat mir dann auch später noch im Auto erzählt, ey, Niklas, du kannst sowas nicht erzählen, komme ich nachher noch in den Knast. Aber ja, zum Glück alles gut gegangen. Was allgemein so die Gebäude in Köln angeht, würde ich tatsächlich sogar anmerken, dass ich manchmal das Gefühl habe, dadurch, dass ja Köln im Krieg auch fast komplett zerstört worden ist und man dann ja nach dem Krieg auch sehr einfach praktisch gebaut hat. Ich erinnere mich sogar noch, dass die Kirche, in der ich Messdiener war, so aus alten Kriegstrümmern wieder aufgebaut worden ist. Dass, besonders wenn ich dann zum Beispiel so an Wohnsiedlungen, zum Beispiel in Mülheim denke, mich das schon ab und zu so an den Charme erinnert, den man dann so zum Beispiel in Plattenbausiedlungen im Osten wiederfindet. Ja. Ansonsten wollte ich einfach nur erzählen, dass bei meiner Freundin in Sachsen die Familie auch eine Datsche hat, aber die habe ich noch nicht besucht, muss ich echt mal machen. Was ich auch gar nicht besucht habe, obwohl ich erst vor ein paar Monaten in Weimar war, war die Stadtbibliothek von der. Nachdem Danny da so geschwärmt hat, muss ich auf bald wohl wieder dorthin. Und ansonsten kann ich natürlich nur sagen, wenn Alex einmal all diese Vorstellungen, die ihr damals gehabt habt, von so tollen Unibibliotheken erfüllt sehen will, muss er unbedingt mal hier nach Berlin in die Staatsbibliothek unter den Linden gehen, direkt in der Innenstadt, kriegst du all das, all deine Vorstellungen sozusagen erfüllt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, liebe Grüße aus Berlin und ich freue mich jetzt schon darauf, die neue Folge mir anzuhören.
Ja, super. Dankeschön auch für die Tipps. Ich wusste gar nicht, dass es da überhaupt so eine Bibliothek gibt, aber jetzt hätte ich da wirklich Bock, mal reinzugehen.
Aber was hat das Bibliotheksthema mit den Leuten gemacht? Warum ausgerechnet die Bibliothek?
Mir das frage ich dazu mich ein. Auch. Also, wobei, also irgendwie das Schöne daran ist ja, dass wir trotzdem, also Worte ja nehmen, um eben Assoziationen auszulösen, nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren HörerInnen. Aber das scheint irgendwie wirklich ein Punkt zu sein. Oder wir haben einfach, ja.
Wir müssen Lifestyle werden. Bibliothek ist ein Lifestyle-Thema. Jeder hat Bibliothek vereint uns alle, weil jeder Kindheitserinnerung hat. Wir müssen mehr Lifestyle machen. Ich bringe demnächst ein Wort und Thema mit, was mit Fernsehen, Kinderliteratur, Jugendsprache, irgendwie was zu tun hat, damit wir Hörerinnen und Hörer wieder einfangen in ihren Lebensrealitäten. Weil ich vergesse ja immer, dass die anderen Kinder nicht so nerdig waren wie wir, weißt du? Und dann Ottokar gelesen haben oder ich habe mir Vorstellungen gemacht, warum die Briefmarken um rechts hingeklebt werden. Nein, wir müssen die Masse wieder abholen. Ich verspreche, mein nächstes Thema ist massenkompatibel.
Siehst du, meine These war einfach nur, Meine These ist einfach nur, dass die Leute, die uns zuhören, sehr belesen sind.
Oder das. Es stecken in, jedenfalls in Niklas' Kommentar ja so viele Sachen drin. Erstens, weil er sagt, Plattenbau Berlin erinnert sich, oder Köln erinnert ja teilweise ihn an Plattenbauten im Osten. Ich muss dazu nochmal sagen, unser Coverfoto vor diesem Plattenbau ist ja in Köln gemacht. Obwohl es gar kein Plattenbau ist, aber so ein typischer 30er Jahre oder 20er Jahre Arbeiterviertel, was im Osten genauso aussieht wie hier. Zweitens, Niklas, tut mir leid. Dein Vater ist kriminell, deine Mutter ist kriminell. Ihr seid eine kriminelle Familie. Ihr seid ein Familienclan, von dem man immer spricht. Und du warst Messdiener in der katholischen Kirche. Du warst also auch noch in einer kriminellen Vereinigung tätig. Es summiert sich auf. Gut, dass du weggezogen bist.
Ja, wobei ich musste sofort loslachen, denn also mein Vater und ich haben das auch gemacht.
Wie geht das? Also,
ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war überhaupt nicht so schwierig, also einen Kopierschutz irgendwie auszuhebeln, vor allen Dingen am PC. Also von daher, aber wir haben.
Ach so, da gab es doch
also
mal hier, Nero gab es doch immer, die Brennsoftware.
Genau, die.
Bei der ja Nero abgebrannt hat, das hieß ja CD-ROM.
So, und dann haben wir auch noch, das haben wir aber auch schon zu DDR-Zeiten gemacht, dass wir so Kassettenrekorder mit zwei Fächern hatten und dann haben wir praktisch also die Audiokassette dann eben kopiert, sozusagen für uns, damit man da auch mal wieder hören konnte.
Die halbe Sowjetunion hat eure Kassetten gehört.
Wobei man ja sagen muss, ich glaube, zu DDR-Zeiten war das gar nicht verboten. Du erinnerst dich ja noch, wir hatten ja mal diese Folge zu Computerspielen aus der DDR. Und dort gab es ja gar kein also Verbot von Kopieren. Im Gegenteil, also dort war ja das Kopieren von Computerspielen Teil sozusagen der Kultur. Also ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge das war, aber wer die noch nicht gehört hat, 386er, so hieß, glaube ich, unsere Folge.
Zwei 386er. Verlinken wir in den Shownotes. Folgenummer. Sag mal die Folgennummer, die kriegst du doch schnell raus. 386er war eine frühe Folge und zwar Folgenummer.
So, warte. Ich scroll mal. Wir haben echt viele Folgen schon, ne? Habe ich gerade gemerkt. 2386er, das ist die Folge 15.
Sehr gut. Das war schon wieder ein Feedback. Schreibt uns was, sprecht uns was auf. Wir freuen uns wie Bolle. Seit der letzten Folge mein Lieblingswort.
Ja.
Gibt es jetzt diesen Supermarkt noch? Na, vielleicht kriegen wir noch ein paar.
Wir kriegen es vielleicht noch raus, ja.
Ansonsten,
ja,
ich fahre im November wieder nach Berlin. Ich werde mich umsehen.
Ja, und wir haben ja gerade einen Berliner gehört. Also, Niklas, du kannst uns dann nochmal gleich sagen, ob es Bolle gibt und Charlottenburger Pilsner.
Damit machen wir weiter mit der Rubrik.
Das Wort.
Das Wort. Und diesmal habe ich ein Wort mitgebracht, von dem du nicht weißt, um was es geht. Ich sag's dir gleich. Du erzählst mir, was du darüber denkst, was dir dazu einfällt, was deine Jugend- und Kindheitserinnerungen dazu sind und wie dein Gefühl zu diesem Wort heute ist, um den Kreis zu schließen. Und möchtest du die englische oder die deutsche Variante des Wortes hören?
Naja, erstmal die englische.
Die englische? Ah, na, ich warte noch mit, weil die gehört zu meinem Rant. Pass auf, du kriegst die Deutsche. Ich habe hier einen Rant vorbereitet.
Rant?
Ich habe
du ja sollst doch nichts vorbereiten beim Wort.
Doch, weil es mich nervt. Es ist einer meiner Nervwörter. Ich hasse dieses Wort wie die Pest. Und das Wort heißt Sättigungsbeilage. Ja, schieß los.
Also wir hatten ja das Thema schon indirekt im Podcast natürlich gehabt. Ich bin gespannt auf das englische Wort, weil ich gar nicht weiß, was man da dazu sagt. Aber ja, also ich mag es auch nicht, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, das wird zu so einem typischen Ostwort irgendwie gemacht. Ich kann mich eigentlich überhaupt nicht erinnern, dass jemals irgendjemand zumindest bei uns zu Hause gesagt hätte, irgendwie, wie viel möchtest du von der Sättigungsbeilage haben oder so. Oder dass im Restaurant irgendwie jemand gesagt hätte, irgendwie Sättigungsbeilage. Also von daher.
Also ich höre seit 20 Jahren, immer wenn ich seit 20 Jahren irgendwo bin auf einer Veranstaltung, wo es Buffet gibt und ich bediene mich vom Buffet, macht irgendein älterer Herr den Witz mit, nimm dir auch schön was von der Sättigungsbeilage. Oder hast du wieder nur Sättigungsbeilagen genommen? Oder was gibt's denn heute zur Sättigungsbeilage? Ich kann das Wort nicht mehr und ich hasse es wie die Pest. Aber es verfolgt mich. Aber weißt du, warum das Wort Sättigungsbeilage eigentlich existiert und wo das herkommt?
Nein.
Begegnet dir das Wort heute noch? Ist es für dich ein Vergangenheitswort? Oder hast du, so wie ich, heute noch mit diesem Wort zu tun?
Ich habe mit diesem Wort gar nichts zu tun, außer eben also so als Running Gag quasi.
Weißt du denn, was eine Sättigungsbeilage ist?
Naja, also das, was da so, so zum Beispiel ein Haufen Erbsen, das man neben dem Schnitzel hat.
Nee, eben nicht. Es sind, aha, die kohlenhydratgebenden Beilagen wie Kartoffeln, Nudeln, Reis. Das sind Sättigungsbeilagen.
Ja, aber warum sollen die Erbsen denn da jetzt nicht
rein dürfen? Weil es
Gemüse ist.
Und da kommen wir nämlich zu der Assoziation, warum es, jetzt kommen wir gleich zu meinem Rant. Ursprünglich, die eigentliche Bedeutung von Sättigungsbeilage ist, DDR-Speisekarten war ja volkseigene Betriebe. Wurden also gedruckt, viele, bevor man genau wusste, liest du SMS nebenbei, wenn ich mit dir rede? Was machst du da?
Nee, ich will dich jetzt gleich mal schocken.
Das darf ja nicht wahr sein. Der googelt hier Sachen, während ich mit dir rede. Wir sitzen da, ich erzähle und du triffst es einfach mit dem Blick. Einfach kriegst du diesen leeren WhatsApp-Blick und ist auf einmal weg. Können Sie sich das vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer?
Wir hatten in Folge 5 das Wort Sättigungsbeilage schon. Das habe ich gerade gegoogelt.
Hatten wir schon?
Ja.
Okay, aber damals habe ich nicht zum Rant angesetzt. Dann kommt jetzt, okay. Wir ändern das Thema, das Wort.
Wollen
jetzt
das
auf
Wort
der
enden?
Stelle. Wenn Speisekarten gedruckt wurden, wusste man noch nicht quasi, was verfügbar war als Beilage. Das heißt, du hast nicht draufgeschrieben, es gibt Schnitzel mit Kartoffeln und Erbsen, sondern Schnitzel mit Erbsen und Sättigungsbeilage. Um dann vor Ort, wenn es soweit war, zu sagen, heute haben wir Nudeln, wollen Sie Nudeln? So wie bei Loriot, haben Sie Krausbandnudeln? Und ich habe gefragt, ob noch Reis da ist. So, das ist halt der eigentliche Grund der Sättigungsbeilage. Ist aber zum geflügelten Wort geworden für Unterversorgung. Was damals ja auch der Grund war, dass man nicht wusste, was ist verfügbar. Aber heute noch, deshalb nervt mich das Wort. Und deshalb, weil wir das Wort schon hatten, ändere ich das Wort in Catch of the Day.
Du hast dich sehr gut rausgerettet.
Weil?
Catch of the Day.
Ja, was fällt dir ein zu Catch of the Day?
Ja, ganz klar Fisch, also deswegen ja auch Catch. Genau. Und das kenne ich natürlich jetzt auch in ganz vielen Restaurants, wo eben dann ja wahrscheinlich der Fisch, der am besten und am billigsten gerade auf dem Markt verfügbar war, der auf den Tisch halt gelegt wird.
Du gehst gerne ins Restaurant essen. Was sagt dir das Wort Gemüse der Saison?
Ja, also eigentlich das Gemüse, das gerade geerntet worden ist.
Was sagt dir das Wort mit frischem Marktgemüse?
Ja, das ist so ähnlich wie das vorher, nur dass man es eben auf dem Markt angeblich gekauft hat.
Genau, und deshalb mein Rant. Was früher Mangelwirtschaft quasi war, man wusste nicht, was es gibt, gibt es halt heute immer noch. Wenn ich draufschreibe Catch of the Day, weiß ich nicht, welchen Fisch habe ich eigentlich, als ich die Karte gedruckt habe. Wenn ich schreibe frisches Marktgemüse, ist das meistens auch eine Lüge, weil die Leute einfach nur nicht wussten, was sie kriegen. Ja? Genau, wie Gemüse der Saison ist manchmal gar kein Gemüse der Saison, weil irgendwas drin ist. Es war einfach die Verlegenheit, wenn ich die Menükarte geschrieben habe, zu überlegen, ach, ich weiß noch gar nicht, was mache ich dazu, was kriege ich, okay, schreibe ich Gemüse der Saison drauf oder eben Catch of the Day. Und das ärgert mich so, weil es durchaus auch heute üblich ist, Sachen in Speisekarten, auch in guten Restaurants zu formulieren, wo man noch nicht wusste, was es eigentlich gibt und sich das offen hält. Und ja, da so zwei Welten existieren, dieses lustig machende Sättigungsbeilage und Catch of the Day. Zwei völlig konträre Sachen, das eine absolut verpönt, das andere absolut stylisch. Oh, Catch of the Day, was haben sie als Fisch des Tages? Oh toll, die Scholle haben sie heute gefangen können, obwohl die von der Nordsee kommt, ich glaube ihnen kein Wort. So. Und dieser Kontrast dieser beiden absoluten hippen Sachen und absolut Ossi-Sache, ja, verbindet sich in meinem Gehirn zu einem Hasswort. Deshalb habe ich das mitgebracht. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also man zieht mich mit Sachen heute noch, 30 Jahre nach der Wende auf, wenn ich mir Nudeln nehme mit Sättigungsbeilage oder Reis, aber es ist auch heute noch üblich, einfach Sachen offen zu formulieren. So, nicht mehr aus Mangel, aus anderen Gründen, aber es ist halt, ja, ich weiß auch nicht. Wir Ossis sind nicht blöd.
Ich meine, letztlich ist ja auch so, dass ich glaube, dass es auch im deutschsprachigen Raum, nicht nur Ostdeutsch, ganz oft irgendwelche Wörter gibt, die man jetzt nicht mehr benutzt, beziehungsweise die dann irgendwie in was Französisches oder Englisches umgewandelt werden, nur damit es sich dann einfach ein bisschen besser verkauft, ne, und daraus irgendwie, ja, also sozusagen ein bisschen das Vergangene irgendwie abstreifen will und es irgendwie modernisieren möchte, damit es eben, ja, also einfach besser auffällt oder edler wirkt. Und gerade im Restaurant macht man das natürlich sehr, sehr gerne. Ich glaube, wenn wir ein bisschen nachdenken, fallen uns vielleicht sogar noch ein paar Wörter ein, die ähnlich wie Sättigungsbeilage existierten, aber im Grunde genommen jetzt einfach nur anders benannt werden.
Man muss dazu sagen, Sättigungsbeilage allerdings auch ein sehr ekliges Wort irgendwie ist, also auch irgendwie fies, weil es so auf die Nahrungsaufnahme zieht. Aber ich bin schockiert, möchte an dieser Stelle sagen, weil offensichtlich haben wir das Wort schon gehabt. Ich habe keine Erinnerung daran und bin gestern durch den Stadtpark gelaufen mit meinem Freund und dachte, das wäre mal ein super Wort mit der Assoziation Catch of the Day. Das ist nochmal ein neuer Input, hatten wir noch nicht. Wir hatten es aber offensichtlich schon. Wir brauchen eine Excel-Liste.
Wir haben eine Excel-Liste.
Wir haben eine Excel-Liste. Wo ist die? Und da sind alle Wörter, ist sie auch gepflegt oder hast du nach Folge 12 aufgehört?
Nee, also die ist so gut wie gepflegt.
Ah ja, also Folge 14.
Ich schicke sie dir zu. Also,
sehr gut. Weil ich muss mich da jetzt offensichtlich mehr vorbereiten, weil meine eigenen aufregenden Assoziationen enden scheinbar nach 30 Folgen. Ich fange einfach wieder mit 1 an. Es tut mir leid. Hören Sie noch mal in Folge.
Nee, ist in Ordnung. Dadurch ist es irgendwie auch witzig geworden. Also irgendwann musste das ja auch mal passieren. Also das, und du hast dich ja auch nicht wiederholt. Ich glaube, wenn wir uns noch mal das anhören, ist vielleicht noch, also mit Catch of the Day hast du auf jeden Fall was Neues reingemacht.
Oder ich habe es selber einfach schon mal erzählt, wir wissen es einfach alle nicht mehr.
Das könnte natürlich auch sein, aber für mich ist das neu, diese Assoziation mit Catch of the Day. Und im Grunde genommen hast du jetzt eigentlich die Sättigungsbeilage wieder genutzt, um eine andere Sättigungsbeilage draus zu machen.
Ja, und was ist denn schlimmer, wenn man nicht weiß, was die Sättigungsbeilage ist oder wenn man nicht mal weiß, was das Hauptgericht ist, der Fisch?
Ja, das ist Das ist ja gar nicht der Catch of the Day.
Ich meine, ich will ja auch darauf hinaus, es ist ja gar nicht Catch of the Day. Ganz ehrlich, wenn du in Köln Catch of the Day hast, ist es das, was der Handelshof gerade gehabt hat oder was ich gekriegt habe. Also was aus der Not heraus. Da kannst du mir nicht erzählen, dass es wirklich, dass jemand da hingefahren ist oder von Deutsche See, von der Nordsee was kriegt und sagt, oh, heute nehme ich ausgerechnet das. Also kommt, glaube ich, sehr selten vor. Ich glaube, wie du sagst, ist wirklich das was gerade am günstigsten war. Und nicht das Besondere.
Es ist auf jeden Fall kein Catch.
Und wie wir sagen, das, was weg muss. So.
Wobei, das finde ich ja auch in Ordnung. Also wenn die Gastro auch darauf reagiert, was eben gerade ein
Ich möchte, Preis mein Ziel ist, mein Lebensziel ist, wenn ich 80 bin, dass Catch of the Day genauso verpönt ist wie Sättigungsbeilagen. Das mich da lustig macht. Und sagt, haben sie halt wieder nur Catch of the Day oder haben sie was Ordentliches?
Also ich glaube, nach dieser Podcast-Folge wird es auf jeden Fall ganz vielen Leuten schon auf den Sack gehen, weil du Catch of the Day 10-mal schon gesagt hast.
So, Catch of the Day. So, das war mein Wort, das war's. Dankeschön.
Wunderschön. Ja, also bevor ich wirklich das Thema nenne, wie es heißt, werde ich dir ein paar Synonyme für dieses Thema nennen.
Okay.
Und dann wirst du es wahrscheinlich schon erraten, um was es heute geht. Es ist immer wieder was anderes und es ist auch nicht so traurig, aber trotzdem was Ernstes. Catch of the Day ist es nicht. Okay. Also, ich lese mal vor, es gibt 5 Spitznamen, die ich dazu finden konnte. Erichs Lampenladen. Mhm. Palazzo Prozzo, Ballast der Republik, Honey Center, Republikschachtel. Was sagt ihr
Interessant.
Das?
Interessant, ich kenne tatsächlich den Begriff Honey Center noch nicht, finde ihn aber sehr lustig. Es geht natürlich um, und alle haben es erraten, den Palast der Republik.
Ganz genau, ich möchte heute über den Palast der Republik sprechen. Ja, sag mal, was fällt dir erstmal ganz spontan zum Palast der Republik ein?
An den Palast der Republik habe ich eine meiner spektakulärsten Kindheitserinnerungen, denn ich bin im Palast der Republik das allererste Mal in meinem Leben Rolltreppe gefahren.
Hör auf.
Als Kind mit 5 Jahren. Mit meinem Papa war ich da. Wir waren nämlich nach Berlin gefahren, um einen Schulranzen für mich zu kaufen, weil bei uns gab es den so schlecht. Und dann sind wir im Palast der Republik gegangen. Ich weiß auch noch, was ich da bekommen habe. Wir sind in erste Etage gefahren, da war ein großes Café. Ich saß da und habe bekommen einen durchsichtigen Becher aus Glas, hier so einen großen Eisbecher mit Erdbeeren und Sahne. Und obwohl ich damals Sahne und Erdbeeren überhaupt nicht mochte, hat mir das sehr gut geschmeckt in meiner Erinnerung und ich hatte einen sehr schönen Tag mit meinem Papa. Und die Scheiben sind mir in Erinnerung geblieben, diese komischen, bronzenen, lichthalbdurchlässigen Außenscheiben. Das sind meine Erinnerungen, die ich persönlich habe.
Ich find's toll, dass du eine Erinnerung daran hast, denn ich war leider nie im Palast der Republik. Vielleicht habe ich auch deswegen das Thema ausgewählt. Wobei der Grund, warum ich das Thema ausgewählt habe, ist sogar vielleicht ein aktueller. Wir haben ja im Fernsehen jetzt in letzter Zeit häufiger sehen können, dass so Denkmäler, zum Beispiel in den baltischen Staaten, also so Sowjetdenkmäler, abgerissen worden sind. Und das hat mich ein bisschen wieder auf dieses Thema gebracht, das ich schon länger bei mir zwar so im Köcher hatte, aber hat mich motiviert, das zu machen, denn der Palast der Republik war ja nicht einfach nur ein Gebäude, sondern da hängt ja einiges dran. Darüber möchte ich heute auch sprechen, sowohl über das Gebäude als auch die Symbolik, die damit verbunden ist und eben ja, über den Abriss, weil das spielt auch nochmal eine Rolle. Und
es ist wieder ein Gebäude unserer Jugend, das verfolgt uns in diesem Podcast, an dem ich eine persönliche Erinnerung habe, was nicht mehr existiert, weil es abgerissen wurde, wie unsere Schulen, unsere Kindergärten, es ist alles weg.
Das Schöne ist ja, also vielleicht müssen wir einfach nur durchgehen, welche Gebäude du besucht hast, dann wissen wir schon mal, welche bald nicht mehr stehen werden. Genau, aber im Prinzip zur kleinen Einstimmung möchte ich ein Video mal kurz vorspielen, das sind nur ein paar Sekunden, über den Eröffnungstag des Palastes, um einfach schon mal so ein Gefühl zu bekommen, so was da so abging. So.
Wir begrüßen Sie herzlich im Haus des Volkes am Marx-Engels-Platz.
Ein Palast wie noch nie. Zu genießen für alle Bürger unseres Landes und ihre Gäste. Zur Entspannung, zur Bildung, zur Geselligkeit.
Am besten gefällt mir die Sitze hier.
Von Theater über Konzerte, Foren, Vorträge, Feste.
Am besten gefällt mir die Sitze hier.
Ja, ich fand es eigentlich sehr, sehr schön. Ja, genau, also der Grund war im Prinzip also das auszuwählen, weil der Palast der Republik ja ein Gebäude ist, das im Grunde genommen ja jedes Land ja erstmal hat, nämlich also das vielleicht erstmal schon mal gleich zur Einleitung für diejenigen, die nicht wissen, was der Palast der Republik war. Dort hat auch die Volkskammer gesessen, also im Prinzip das Parlament der DDR. Und Parlamentsgebäude gibt es ja überall und sie haben natürlich irgendwie auch eine Bedeutung. So, dieses Parlamentsgebäude ist aber jetzt abgerissen worden. Also den Spoiler, den erlaube ich mir jetzt schon mal für diejenigen, die sich fragen, ja, wo steht denn das Ding? Es ist halt nicht mehr da und an diesem Platz steht ja etwas anderes. Und das wird sozusagen ein bisschen dann auch den Abschluss bilden meines Themas, was ich auch mit dir dann diskutieren möchte. Warum oder beziehungsweise ist es eine richtige, eine falsche Entscheidung oder wie auch immer gewesen?
Da freue ich mich drauf. Ich habe eine festgefahrene Meinung, von der ich niemals wieder abweiche. Wie kannst du dir dann anhören?
Ich bin sehr gespannt. Ich habe tatsächlich auch eine Meinung dazu und sie hat sich nicht wirklich verändert nach der Recherche, muss ich zugeben. Dennoch war es nochmal ganz interessant, da so ein bisschen so reinzugehen. Bevor ich aber mit der Geschichte losgehe, weil die Geschichte ist wichtig, man muss wissen, was an diesem Platz passiert ist, was ist mit diesem Gebäude passiert und was ist auch kurz nach diesem Gebäude passiert, möchte ich sozusagen zu diesem Eröffnungstag von Minetti was kurz vorspielen, wie er im Prinzip dort bei der Eröffnungsveranstaltung schon fast poetisch über den Palast der Republik gesprochen hat, weil das so ein bisschen auch zeigt, ja, was man sich auch politisch, symbolisch damals gedacht hat, was man erreichen wollte, ohne dass es zu propagandistisch klingt. Aber ein bisschen merkt man natürlich, dass es dann aus dieser Zeit ist und Minetti, vielleicht für die meisten, also ich wusste auch nicht, wer er ist, aber der war ein sehr, sehr bekannter DDR-Schauspieler, Theater, Fernsehen, Film und einige, die jetzt so Bock haben auf ältere Filme, Spur der Steine, damit ist er unter anderem auch bekannt geworden. So, und jetzt spiele ich mal ganz kurz seine kleine Eröffnungsrede vor.
So sind wir heute hier, ein Fest zu feiern. Ein Fest des Volkes unserer Republik. Denn dieses Haus, Palast der Republik, von den Erbauern für sich selbst und ihresgleichen, errichtet mit dem Marmor des Erkämpften, dem Stahl der Konzentration in seinen Sälen, wird es Gedanken fördern wie ein Bergwerk Kohle. Ja, Palast, der Sieger der Geschichte, Arbeiterklasse. Ihr Bauarbeiter, als Erste seid bedankt.
Ja, was hast du rausgehört? Was sind so die Stichpunkte? Also wie bei der Klausur.
Also, ich bin immer wieder fasziniert, welche Zeit ich als Kind erlebt habe, wie diese Rhetorik immer auf die Arbeiterklasse zugeschnitten war. Wie jetzt Gedanken wie Kohle fördern. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Diese Wortverbindung hört man ja heute nie, also diese Metaphern. Und ich fühle mich immer sehr zurückversetzt in meine Kindheit, wenn ich solche Worte höre, weil sie so einerseits ja so mitnehmen von einem anderen als so derb. Also obwohl sie ja nicht militaristisch sind, irgendwie doch, also sie haben so einen militaristischen Arbeiter, man kann es ganz schlecht erklären, finde ich, aber es hat diesen typischen Klang der DDR-Vokabel. So.
Ich musste natürlich ein bisschen schmunzeln, als ich es gehört habe, Sieger der Geschichte. Mhm. Tja, kann man jetzt nicht mehr so sagen.
Ist schlecht gealtert, sagt man halt.
Ist schlecht gealtert, ja. Na gut, was man natürlich so auch raushören kann, dieses die Idee, dass der Palast der Republik eben nicht also in sich so irgendwie ein Protzbau ist, der geschlossen ist und wo eben nur die Parlamentarier drinnen sitzen oder ich sage jetzt mal so die mächtige Elite, sondern es sollte eben ein Haus des Volkes werden. Und da werden wir heute auch noch drauf eingehen, denn das ist in der Tat ein großer Unterschied zu sehr, sehr vielen anderen Parlamentsgebäuden, würde ich jetzt mal sagen.
Erst wenn ich im Reichstag wieder einen Erdbeereisbecher kriege, ist der kleine Ding zufrieden.
Genau, weil viele werden sich jetzt schon wundern, wieso, man kann doch in den Reichstag auch reingehen, ne? Sagst du ja selber auch. Allerdings war der Palast der Republik eben nicht nur ein Gebäude, wo man rein konnte, sondern es war ein Kulturort. Und ja, ich gehe jetzt mal, wie versprochen, ein bisschen auf die Geschichte ein. Das ist jetzt eine kleine Chronik, aber ich glaube, es gibt so ein bisschen gut wieder, was auch an diesem Platz passiert ist. Es ist nämlich so, dass zwischen September und Dezember 1950 bereits schon sozusagen klar war, das Stadtschloss, das dort als Ruine noch stand, also mit anderen Worten, da ist schon vorher was passiert, da gehe ich aber noch drauf ein, sollte gesprengt werden und ist auch gesprengt worden. Mhm. Das heißt also, man hat sich sehr, sehr früh entschieden, da soll was anderes stehen, aber auf jeden Fall darf es also nicht dieses Schloss sein. Das hatte also auch eine politische und symbolische Bedeutung. Und das ist, wie gesagt, dann September, Dezember 1950 gesprengt und dann auch abgetragen worden. Und die erste Idee, die eigentlich war, sollte so eine Art Moskauer Turm so à la Stalin-Zeit stehen. Also kennt man ja so ein bisschen so in Moskau auch diese großen Gebäude. Das war die Idee, wie eigentlich das Parlamentsgebäude dort irgendwie aussehen sollte. Das heißt also, da ist so einiges passiert. Und im Prinzip sollte das Schloss auch abgetragen, gesprengt werden, weil man es damals schon als den Inbegriff preußischen Militarismus und Imperialismus verstanden hatte. So, und das sollte eben nicht dort sozusagen für den Sozialismus stehen. Also deswegen war schon klar, das Ding muss weg. Es war nämlich bis 1918 letztlich eine Herrscherresidenz für den Kaiser damals und es ist im Prinzip ja symbolisch auch sozusagen stand es für die Macht der Hohenzollern. So, deswegen das mal so ganz kurz erstmal im Abriss. Jetzt ist die Frage, jetzt hat man da ja alles abgetragen, gesprengt und das ist ja auch so ein Stück weit die Diskussion, die dann ja nach der Wende ja auch zum Palast der Republik kam. Man hat ein paar Sachen gerettet, also zum Beispiel die Reiterstatue, die hat von 1951 bis 87 im Volkspark Friedrichshain gestanden und seitdem, seit 87 steht es jetzt im Nikolaiviertel. Die Bronzelöwen, die stehen im Tierpark und der Neptunbrunnen von dem Stadtschloss steht jetzt im Park in der Nähe vom Fernsehturm. Was auch erhalten worden ist, ist der Balkon, von dem aus Karl Liebknecht die sozusagen die Freie Sozialistische Republik Deutschlands ausgerufen hatte. Also das Ding hat man sogar zum Palast der Republik dann praktisch wieder mitgenommen. Mhm. Das war mal so ein bisschen so ein kleiner Abriss, von dem, dass man hat zwar irgendwie alles abgetragen, aber ein paar Sachen sind dann doch übrig geblieben. Also man wollte es jetzt auch nicht alles wegschmeißen. So, 61 dann war dann der Beschluss also der Berliner Stadtverordnetensammlung letztlich für diese Planungsgrundlage Spreeinsel. Also okay, da soll jetzt irgendwie was hin und man merkt, es ist noch einiges an Zeit vergangen. Es war im Prinzip ein leerer Platz die ganze Zeit. Also sind trotzdem auch so für Aufmärsche und Demonstrationen auch genutzt worden. Und das war der Platz auch schon vorher. Also es ist schon ein sehr symbolträchtiger Platz. Es ist halt in der Mitte Berlins. Und dann 1973 hat es dann die Grundsteinlegung gegeben und schon 3 Jahre später war das Ding fertig. Also es war eine ziemlich schnelle Zeit. Also 76 dann eröffnet und das ist das, was wir jetzt auch gerade gehört haben. Das war so eine RBB-Doku, wo die dann eben die ja, ich glaube, das war von der aktuellen Kamera dann, also die Sachen auch da gezeigt haben. Ja, so, und dann habe ich 83 noch rausgenommen. Das war nämlich ziemlich interessanter Punkt. Udo Lindenberg hatte ein Konzert gegeben dort vor einem ausgewählten FDJ-Publikum.
Habe ich mal gesehen, die Aufzeichnung.
Und das ist in der Hinsicht auch ein interessanter Punkt gewesen, weil man kennt ja das Lied Der Sonderzug nach Pankow. Und da hat Udo Lindenberg ja drinnen praktisch gesungen, dass er sehr, sehr gerne dorthin möchte, nach Ost-Berlin, aber nicht darf und kann und dass er dort keine Musik spielen kann. Und das hat im Prinzip, das war ein Auslöser dafür, dass er dann doch also im Osten spielen durfte. Das war dann eben im Zuge von Rock für den Frieden. Also es hatten mehrere Leute aufgetreten und da hat er dann 15 Minuten Zeit gehabt. Man hatte ihm das Versprechen gegeben, dass er danach eine Tour noch in der DDR machen kann. Allerdings der DDR-Führung das ein bisschen unheimlich wurde und man im Prinzip diese Tour wieder versagt hatte.
Ja, standen ja aber auch ganz viele Leute, also zehntausende Jahre vor dem Palast der Republik, ne? Da kennt man diese Bilder,
so
wo er dann
auch klotzt.
Ich glaube, es gibt diese Doku, wo er kurz rausgekommen ist und die Leute hätten ihn fast quasi in der Mob zerdrückt.
Ja, genau. Also deswegen musste ich das auch mal hier noch mit erwähnen, obwohl es jetzt nicht wirklich die Chronik also des Palastes ist. Genau, und dann sind wir auch schon bei der Wende. Also der Palast hat sozusagen eine kurze Chronik, wenn man so will. 1990, also am 19. September, hat dann die Volkskammer beschlossen, also dass der Palast der Republik wegen Asbestbelastung geschlossen werden muss. Und im Prinzip ist der Palast danach auch nicht mehr aufgemacht worden, sondern man hat also dann das ganze Ding angefangen, erstmal nicht zu sanieren, aber den Asbest dort zu entfernen und damit letztlich ja das Ding eigentlich zu entkernen. Das heißt, es war am Ende nur noch irgendwie so ein Skelett, wenn man das so will. Und 93 hat im Prinzip auch schon die Debatte um den Wiederaufbau des Schlosses begonnen. Also für diejenigen, die sich jetzt in Berlin nicht unbedingt auskennen, da steht jetzt das Humboldt-Forum, was aber im größten Teil, also dem Berliner Stadtschloss, das eben vorher dort gestanden hat, nachempfunden wurde. Es ist nicht identisch, es ist auch nicht 1:1 das Schloss, sondern es hat mehr die Fassade davon. Und dann gibt es da noch so ein paar andere Elemente. Aber vieles von dem Stadtschloss übernommen worden und das war dennoch sehr umstritten, ob man das so machen möchte oder nicht. Aber 93 hat man bereits schon dort eine Attrappe des Stadtschlosses auch hingestellt. Das heißt also, da hat es wirklich es gab viele Fans davon und letztlich auch eine Kampagne, die für dieses Stadtschloss gemacht worden ist. Man kann sich das so denken, also es gab eine Partei, die grundsätzlich dagegen war, also das war die PDS damals, also die sozusagen die Nachfolgepartei damals der SED und heute die Linke. Und die für das Schloss waren, das war ganz klar damals die CDU und alles dazwischen, also die Parteien, da gab es, sagen wir mal so, hin und her, also da gab es keine deutliche Positionierung am Anfang. Die Bilder übrigens und der Palast der Republik hat also ganz, ganz viele Bilder und auch also andere Kunstwerke von DDR-Künstlern gehabt. Und diese Bilder, die sind zum Deutschen Historischen Museum übergegangen, 95, erst als Dauerleihgabe. Und ja, also im Prinzip sind sie jetzt dort auch fester Bestandteil. Und 97 hat es dann nochmal den Punkt gegeben, wo Gysi und Over, Gregor Gysi kennen ja hier wahrscheinlich alle. Over war auch jemand von der PDS und die haben ein Transparent entrollt vom Dach, wo eben stand, stoppt den Palastabriss. Also es gab in dem Sinne auch Proteste, nicht nur jetzt von den beiden, sondern es hat auch wirklich Demonstrationen dafür gegeben, also dass der Palast erhalten werden soll. Aber man merkt schon, dass im Prinzip der Palast ja gar nicht mehr aufgemacht worden ist und je länger es gedauert hat, desto mehr war eigentlich klar, der Palast wird wahrscheinlich nicht einfach saniert werden, denn das wäre eine Möglichkeit gewesen, sondern irgendwas anderes wird passieren und wahrscheinlich wird das Ding auch abgerissen werden. Bei vielen bleibt ja so im Kopf hängen, ja, also Asbest und deswegen ist das Ding abgerissen worden, aber das stimmt nicht. Also man hat Asbest dort entfernt, das ganze Ding ist entkernt worden und es gab sehr wohl die Variante, ich sage jetzt mal, das zu sanieren und ich sage jetzt mal wieder einzurichten. Mit anderen Worten, es ist also nicht wegen Asbest abgerissen worden, sondern das hat nur das Ende eingeläutet. Und letztlich bis 2006 stand das Ding immer noch. Es gab dort einige künstlerische Aktionen. Ich habe unter anderem gelesen, dass man dort auch, dass dort irgendwie ganz, ganz viel Wasser auch reingefüllt worden ist und man dort irgendwie mit Schlauchbooten irgendwie langfahren konnte. Ich habe leider das nicht mehr gefunden, aber es gab auf jeden Fall interessante Sachen. Dann kam dann der Abriss, also von 2006 bis 2008. 8.
Wir müssen unsere Hörerinnen und Hörer fragen. Berliner Hörerinnen und Hörer, seid immer mit dem Schlauchboot durch den Palast der Republik gefahren. Lass es uns wissen.
Ja, also vielleicht ist es auch falsch formuliert worden. Vielleicht musste man ja auch nicht durch, sondern drumherum. Aber ich fand die Idee irgendwie ganz süß, also innerhalb des Palastes dort irgendwie noch so rumzuschwimmen. Genau, und jetzt finde ich nochmal so einen Aspekt der Geschichte hochinteressant, und zwar das ganz, ganz dolle Vorher. Und das fand ich tatsächlich interessant, dass 1443 bereits schon der erste Grundstein gelegt worden ist. Also man kann schon sagen, es ist also ein sehr, sehr geschichtsträchtiger Ort. Und seit 1443 ist natürlich viel passiert. Also es wurde ganz viel umgebaut und erweitert. Also es war natürlich am Anfang viel, viel kleiner, weil Berlin natürlich damals auch nicht annähernd so groß war. Und es hat auch so einen hohen, also politischen Charakter. Zum Beispiel hat es 1847 dort auch die ersten parlamentarischen Anfänge Deutschlands gegeben. Also dort wurde dann die Ständevertretung gestartet, also der Vereinigte Landtag. Und 1848 gab es dann ja die Märzrevolution. Das passierte alles dort, also an diesem Ort. Also ist viel passiert. Und ich hatte ja auch erwähnt, Karl Liebknecht hat genau an diesem Ort am 9. November 18 die Freie Sozialistische Republik Deutschlands ausgerufen. Allerdings war er ein bisschen spät dran. 2 Stunden vorher hat das nämlich jemand auch gemacht, nämlich Herr Scheidemann. Der hat nämlich auch die Republik ausgerufen, allerdings vor dem Reichstag. Also auch interessant, welche Orte dort gewählt worden sind. Das fand ich jetzt nochmal so, nochmal als Aspekt für uns auch ganz wichtig. So, das mal so ein bisschen zum geschichtlichen Abriss, und um das hier mal ein bisschen aufzulockern, habe ich ein Quiz mitgebracht. 5 Fragen, du liebst Quizze.
Ja, ich liebe Quizze. Los geht's. Wir lieben alle Quizze, alle unsere Hörerinnen und Hörer sind dabei. Ist es ein Multiple-Choice-Quiz oder ein Rate-Quiz?
Es ist ein Rate-Quiz. Das heißt also, es sind Schätzfragen oder auch Faktenfragen. Die erste Frage ist eine Faktenfrage. Wenn du gut aufgepasst hast, in einer der Folgen von uns, haben wir das kurz erwähnt. Und zwar, auf welchem Markschein war der Palast der Republik draufgedruckt?
Also DDR-Mark. Es muss ein Schein sein, den jeder in der Hand hat, ganz oft. Und deshalb sage ich, es war der 20-Mark-Schein.
Nein.
Ich hätte es mir merken
müssen. Es war der 100-Mark-Schein.
Ah.
Also ein Schein, den nicht unbedingt jeder gleich in der Hand hatte. Genau, dann, wir hörten ja schon, also Erichs Lampenladen, also mit anderen Worten, also Licht spielt im Palast der Republik eine große Rolle.
Es sah wirklich toll aus, muss man sagen. Es waren diese runden, diese kugeldichten Dinger, die da überall hangen, habe ich so als Kind in Erinnerung. So ganz viele.
Es waren tatsächlich, also nicht nur diese Kugelleuchten, das kann ich ja, wobei, ach, das habe ich in meinem Quiz gar nicht so drin, aber ist ja egal. Es gab im Hauptfoyer, gab es ja einmal, also wirklich diese Kugelleuchten, das heißt, das war ja wie so eine Art, ja, kleiner Wald aus Lampen. Mhm. Und ja, rat mal, wie viele Kugelleuchten es im Hauptfoyer waren?
Also wie viele Bällchen?
Wie viele Bällchen?
Was der Kölner so sagt. Was übrigens, was mich am besten am meisten irritiert bis heute, dass der Kölner nicht Eiskugeln, sondern Eisbällchen sagt. Damit komme ich bis heute nicht zurecht. Ich sage, es waren 700 Bällchen.
Gar nicht so schlecht. Es sind 1001 gewesen. Ach, das finde ich.
Ein zum Ersatz, oder?
Ja, habe ich nicht rausgefunden, warum, aber ich fand das irgendwie witzig, dass jemand gesagt hat: Nee, ich mache jetzt nicht 1000, wir machen 1001. Oder man hat festgestellt, und dann meinte, da ist ja eine Lücke. Scheiße, wir wollten noch 1000 machen. Und da kommen wir zur nächsten Quizfrage: Nämlich, was glaubst du, wie viele Glühbirnen man jährlich ausgewechselt hat im Palast der Republik?
Okay, eine Glühbirne brennt 5000 Stunden. Das sind 24 mal 10. 24, also 2400, also jede geht einmal im Jahr kaputt. Manche halten doppelt sagen, ich sage 400 Birnen im Jahr.
Also man muss jetzt sagen, also Glühbirnen insgesamt.
Ach, mit allen. 4000 im Jahr.
Okay, es sind 50.000 Glühbirnen pro Jahr gewesen, die man in diesem Gebäude austauschen musste. Und das waren 10.000 Lichtkugeln insgesamt in diesem Gebäude.
Wahnsinn.
Also so. Aber deine Schätzungen waren gar nicht so schlecht.
Allein die Wärme, das muss ja ein leuchtender Reaktor gewesen
sein. Heute mit LED. Deswegen brauchten die auch. Deswegen musste auch so viel Asbestschaum auch verwendet werden, damit das Ding dort nicht sozusagen abbrennt. Ja, dann haben wir. Was glaubst du, wie viel hat ein Kaffee im Palast der Republik gekostet?
Das kann ich dir sagen. 26 Pfennig.
Nein.
20 Pfennig. Eine Nein. Mark 5.
Schon besser.
Eine Mark 7. Eine Mark 17.
Ich unterbreche hier. Wir haben noch keine Zeit. Also der Kaffee hat 90 Pfennige gekostet. Und wenn du noch Sahne dazu genommen hast, dann wurde es 1 Mark 20.
Aber was hat denn bitte Erdbeeren mit Sahne gekostet? Das ist doch die eigentliche Frage. Was hat mein Vater für mich ausgegeben?
Man könnte das tatsächlich rausfinden, weil ich habe eine Speisekarte auch gefunden. Und bei einer so einer, hier bei der Eröffnungsgeschichte dort, da wurde dann auch natürlich über die Küche dort berichtet und so weiter. Und da habe ich wieder seit Ewigkeiten vom Eisbecher Schnatterinchen gehört. Oh. Wo du dann Vanilleeis mit Mandarinen und Sahne.
Aber Dosenmandarinen.
Ja, aber das habe ich damals richtig geliebt und irgendwie fiel mir das dann auf einmal wieder ein. Dann hatte ich irgendwie Bock auf Vanilleeis mit Dosenmandarinen.
Hast du ja welche gemacht?
Nee.
Mach rein, Alex, du bist erwachsen. Das ist das Gute am Erwachsensein, du kannst alles tun, was du willst, sofort auf der Stelle.
Ich bin noch eine faule Sau.
Ich mache dir mal Mandarinen, Vanilleeisbecher.
So, vorletzte Frage. Was glaubst du, wie viele Mitarbeiter der Palast der Republik hatte?
Pro Lampe, in der DDR wurden ja viele Menschen beschäftigt, damit Vollbeschäftigung herrscht. Ich sage pro Lampe ein Mitarbeiter. Ich sage also 1001.
Gar nicht so schlecht, es waren 1700 Mitarbeitende in dem Palast der Republik. So, und jetzt haben wir noch die letzte. Und die ist interessant, weil man ja einen kleinen Vergleich machen kann. Nämlich, wie viele Besucher im Schnitt waren im Palast der Republik?
Okay, es gab ja 20 Millionen DDR-Bürger. Nicht jedes
also
Jahr.
Also pro Jahr. Ich muss noch, nee, pro Tag.
Ach, pro Tag. So. In dem Leben war jeder, es ist wie Mekka, jeder war einmal da in seinem Leben mindestens. Also 20 Millionen mal 30 Jahre. Ich sage jeden Tag, ach so, es war ja auch dein Kulturzentrum, ne? Da konnte man hingehen, treffen, Eisbecher essen, Konzerte, Theater, Volkskammer. Weißt du, ob bei der Volkskammer Zuschauer dabei waren, so wie heute? Gab es eine Gästetribüne?
Das war auch möglich, ja.
Dann sage ich jeden Tag 12.000 Leute. Nein, ich korrigiere mich, 18.000.
Oh, 12.000. Der erste Gedanke war korrekt. Es waren im Schnitt 12.000 BesucherInnen.
Cool.
Und ich habe mal mir die Mühe gemacht und geguckt, wie viel der Reichstag eigentlich an Leuten hat. Und 12.000 bedeutet, dass es im Schnitt viermal mehr sind, als der Reichstag pro Tag an Besuchern hat.
Weil die keine Eisdiele haben. Ich rufe sofort den Scholz an. Das ist die Idee, um die Bürger wieder näher an die Politik zu bringen. Eisbecher für 1 Mark 10 und Kaffee 90 Cent.
Und in der Statistik des Reichstags, also das sind wirklich dann auch alle Leute, die also den Reichstag besuchen, aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Also von Besuchergruppen bis hin, die ja diese Glaskuppel besuchen und so weiter. Also das nochmal, ist jetzt kein Wettkampf, ne? Also wer jetzt gewonnen hat, aber einfach nur mal so ein Gefühl zu kriegen für die Dimensionen. So, und jetzt habe ich wieder ein kleines Stück mitgebracht, und zwar Beni Behnert. Der Palast der Republik hat natürlich einen Chronisten, und der liest ein bisschen aus seiner Chronik vor. Und das finde ich, er hat jetzt gar keinen riesen Informationswert, aber ich finde es irgendwie schön, wie er das auch vorliest, wenn man das Video auch noch sieht. Also die haben ihn vor diesem Palast der Republik auch hingesetzt auf einen Stuhl. Wahrscheinlich durfte er da nicht mehr rein, weil ganz viele Leute konnten tatsächlich nach der Schließung des Palastes auch nicht mehr rein, wegen des Asbests natürlich. Sogar einige Dokumentarfilmer durften dort nicht mal rein, aus Sicherheitsgründen. So, werde ich mal kurz vorspielen, was der Beni da sagt. Ich weiß jetzt nicht, warum ich einfach mal anfange zu sechseln.
Erste Eindrücke. Ich erinnere mich noch an den ersten der Allgemeinheit zugänglichen Tag. Ein seriös gekleideter Herr trat gemächlich durch das Platzportal. Es war 10.01 Uhr. An ihm vorbei drängelten sich hunderte Personen. Er wischte seine Brille sorgfältig ab und betrachtete ebenso sorgfältig die Decke des Hauptfoyers, als zählte er die 1001 Kugelleuchte nach, welche dort oben hingen. Im Palast hingen immerhin 10.000 solcher Lichtkugeln und jährlich wechselte man etwa 50.000 Glühbirnen aus. Die Besucher überrannten den Palast im Sturmangriff. Sozialistische Warteschlangen ringelten sich an den Theaterkassen oder an den Restauranteingängen. Das Haus wurde im wahrsten Sinne des Wortes in den ersten 2 Jahren heimgesucht. 9.000 Besucher zugleich ließen sich unterbringen ohne dass dieses Gebäude an Blähungen litt. Ein junges Pärchen küsste sich auf den Mund, mitten im Hauptfoyer. Eine blau kostümierte Aufsichtsfrau wies die beiden darauf hin, dass laut Hausordnung solcher Art Zärtlichkeit im Palast nicht gestattet sei. Daraufhin eilten die zwei jungen Leute umgehend zum Hostessenstand und verlangten kategorisch die Hausordnung. Hin und wieder gab es vergnügliche Missverständnisse mit dem Palast der Republik durch Besucher von außerhalb. Einmal hielten drei sächsische Landeier den Palast für die Markthalle vom Alexanderplatz. Ein andermal verwechselten Ausländer den Palast mit dem Berliner Hauptpostamt.
Ich fand das mit der Hausordnung einfach so witzig. Also da soll mal einer sagen, dass das war ein repressiver Staat.
Ich hätte meinen Vater sehen können. Da will ich die auch sehen. Zeigen Sie mir den Paragraph.
Naja, Witz beiseite. Ich wollte ganz kurz ein bisschen auch was zur Architektur sagen, weil das spielte ja auch lange Zeit eine große Rolle in der Diskussion. Ist es eigentlich ein hässliches Gebäude? Ist es ein schönes Gebäude? Und ich finde das immer bei Architektur auch schwer, sag mal, in solchen Kategorien zu denken. Weil natürlich gibt es eine Form von Ästhetik. Aber Architektur ist ja auch etwas, was man sich da gedacht hat, was innen passiert, was so die Symboliken sind. Zum Beispiel hattest du ja die bronzefarbenen Fenster erwähnt. Mhm. Und das ist so, dass man sagt, dass der Palast der Republik tatsächlich von innen heraus gedacht worden ist. Man wollte eben nicht nur ein repräsentatives Gebäude dorthin stellen und auch eins, das zugänglich ist. Also deswegen ja die ganzen Theater, Konzerte, also eben das war ja ein Ort der kulturellen Begegnung, sondern man wollte auch Transparenz schaffen und man konnte eben aus dem Gebäude heraus eben überall hingucken. Es war auch lichtdurchflutet, deswegen die Lampen selber waren sozusagen Teil dieses der Transparenz, also eben dieses, dass das Licht durchflutet ist. Und deswegen habe ich mal so ein paar Sachen auch mitgebracht und auch einen Architekten noch sprechen lassen. Ich habe hier zwei O-Töne mitgebracht, wo er auch ein bisschen was erzählt, was in diesem Gebäude auch an Besonderheit da war, das tatsächlich weltweit auch für interessante auch, ja, ich sag mal so, ja, Analysen auch geführt hatte. Aber weil du die bronzenfarbenen Fenster erwähnt hast, die sind natürlich das Ding gewesen, was man ja sehen konnte. Die sind importiert worden und ganz viel in diesem Palast wurde importiert. Das Ding ist auch teurer geworden, als man gedacht hat. Man vermutet sogar, dass es wohl bis zu 1 Milliarde Mark gekostet hat. Ursprünglich waren, glaube ich, so 300 Millionen Mark irgendwie veranschlagt. Und es ist also mindestens das Doppelte geworden. Und das lag eben auch daran, dass ganz, ganz viele Materialien und Techniken oder Technologien, die man brauchte, einfach gar nicht in der DDR vorhanden waren, sodass man das also eben teuer auch einkaufen musste. Und die Fenster zum Beispiel, die stammten aus Belgien. Der Asbest, auch der hatte eine Bedeutung. Der stammte aus Manchester und die Klimaanlage, die kam aus Österreich. Also das ist immer ein bisschen so Fun Facts im Rande. Ja, und zur Architektur. Also für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, wie das Ding aussah, im Grunde genommen, es war ein Kasten, ein weißer Kasten mit bronzefarbenen Fenstern. Und es gab drei große Blöcke, die man sehen konnte. Und diese Blöcke sind auch innen sozusagen wiedergegeben worden. Das waren also die unterschiedlichen Säle. Und es gab zwei große Blöcke, die dann wie in so ein Sandwich in der Mitte dann ja so ein kleineres Stück so eingebracht haben. Es war auch das erste Gebäude der DDR, das ein freitragendes Stahlskelett hatte. Und mal so ein bisschen von den Dimensionen, das war 180 Meter lang, 85 Meter breit, 32 Meter hoch, also gar nicht so hoch. Und weil der Asbest ja hier so eine große Rolle spielte, 5000 Tonnen Spritzasbest wurden dort verarbeitet. Und daran kann man auch sehen, warum das so lange gedauert hat, auch das zu sanieren. Mhm. Weil das alles abzubauen, das ist ja nicht einfach mal so abzutragen, sondern ist ja hochgefährlich, wenn man das abträgt. Und ja, deswegen war das auch ziemlich teuer und aufwendig, das erstmal zu machen. So, und jetzt ein bisschen mal, was ist eigentlich alles in diesem Gebäude gewesen? Das finde ich schon sehr faszinierend, als ich die Zahlen gesehen habe, weil das war mir so auch nicht bewusst. Also erstmal natürlich der Plenarsaal der Volkskammer, das hatten wir ja schon angesetzt. Dann gab es eine multifunktionale Kongresshalle, über die wir gleich auch nochmal sprechen werden. Dieses Multifunktionale ist nämlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, multifunktional, mit bis zu 5000 Plätzen. Es gab 5 große Foyers, 13 Restaurants und Cafés, 2 Discos, dann nochmal einige Galerien, eine Bowlingbahn, keine Kegelbahn, eine Bowlingbahn.
Ich flippe alles.
Und ein Theater. So, und über diese multifunktionale Kongresshalle, da lasse ich mal ganz kurz den Architekt Manfred Prasse sprechen. Der war nicht der Architekt für das gesamte Gebäude, das war jemand anderes. Er war derjenige, der den großen Saal verantwortet hatte. Und dieser große Saal hatte sozusagen eine große Besonderheit, die er besser erklären kann als ich. Ich habe jetzt 2 Videos mitgebracht. Also zum einen, wie er so ein bisschen zu diesem Auftrag gekommen ist. Und ja, und dann über sozusagen das Multifunktionale, warum das auch eine Besonderheit bildet. Und für diejenigen, die so ein bisschen auch technisch interessiert sind, da lohnt es sich glatt auch nochmal in unsere Shownotes dann auch zu gucken, weil wir verlinken natürlich hier alles, sodass ihr euch das auch in Länge und Breite auch angucken könnt. So, jetzt lasse ich mal den Manfred Prasser sprechen in einer MDR-Doku. Ab
hier müsste es. Na komm, gib mal her das Konzept, was die gemacht haben. Barakademie. Na, und da habe ich das Konzept gekriegt, das gucken wir uns dann mal an. Ich habe eine Zeichnung da von dem Konzept und da ist das also ein ganz primitiver, rechteckiger Saal für 5000 Leute. Ich will mal sagen, Mehrzweck, Sport und Dings und Kultur und alles. Also die Programmstellung war schon immer so menschlich, also für alle möglichen Dinge. Und das sage ich, also das ist ja eine langweilige Scheiße. Das ist ja wie die Krugerhalle oder was weiß ich, wie so eine Sporthalle. Was ist das Ganze? Aber das ist doch kein Palast, oder? Wenn die DDR am Schlossplatz, ne, auf so einer historischen Stelle sich wagt, also ein Haus des Volkes zu bauen, dann muss der Saal, der die Perle ist, muss etwas sein, meiner Meinung nach, was noch keiner hat. Was die Welt wohl nicht staunen. Na, also ist er zum Kiske, ist er wieder hin zu seinem Freund und hat gesagt, du, er, der Brasser, der sagt, der meckert, der will das nicht machen, weil das so eine scheiß Kiste ist oder so. Und da hat der Kiske gesagt, und da habe ich gedacht, wenn du jetzt meckerst, ne, dann sagst du, komm, nimm einen anderen. Und da sagt der Kiske, lass ihn doch mal was aufmalen. Da kommt er wieder, sagt der Manfred, hast 14 Tage Zeit, nicht lange, mach mal, was du willst. Da habe ich mein Sechseck gemalt. Das ist im Bau, das Ding ist im Bau. Die große Struktur steht, kannst du nicht ändern. Die Kiste steht, fertig. Und in die Kiste hinein habe ich dieses Sechseck gezaubert. Das können wir uns angucken. Ich habe dann bei.
So, man hört schon raus, dieses Sechseck, spricht da so selbstverständlich davon. Es ist leider, dafür ist der Podcast wirklich nicht geeignet, zu verstehen, was eigentlich dieses Sechseck, also wie es technisch funktioniert, weil, also ich empfehle jedem, sich das wirklich mal bei YouTube einfach mal anzugucken, Palast der Republik und Sechseck eingeben, weil, also man konnte diesen Saal in alles verwandeln. Also es ist total verrückt, also die Sitzer verschwinden auf einmal oder kommen auf einmal raus. Es kann ein kleiner Saal sein, mit aber irgendwie einer Riesenbühne, oder umgekehrt irgendwie tausende Sitze. Also es ist total verrückt, was man damit alles machen konnte. Also multifunktional, der Hammer. Und deswegen lasse ich den Manfred Prasser auch mal ganz kurz nochmal über dieses Sechseck sprechen, warum er sich überhaupt dafür entschieden hat. Also warum, ja, also wie es sozusagen auch dazu gekommen ist.
Da brauchen sie ja heute viel länger oder so. Aber 14 Tage sind auch lang. Wenn du also dann weißt, es geht um die Wurst, also du hast eine Chance, dann kannst du natürlich in 14 Tagen viel machen. Ich habe also rund 8-Eck, 6-Eck, Dings-Eck gemacht. So. Jetzt hat das 6-Eck einen riesen Vorteil. Das ist gleichseitiges Dreieck, das ist mathematisch zauberhaft diszipliniert. Ganz, ganz exakt. Und das Dreieck ist unübertroffen, weil... Das zeige ich dann auch mal an der Zeichnung, an der Deckenzeichnung. Weil natürlich das Dreieck auf die Mitte zugeht, eine Torte, ne, sind alles Dreiecken. Wieder Dreiecken, wieder Dreiecken. Das kannst du ausdehnen, wohin du willst. Und aus den Dreiecken werden Sechsecken und sind Bienenwabe. Die alte Bienenwabe. Das habe ich also dann autorisiert. Habe ich dann gesagt, das mache ich. Und es ist dann auch wiederum so, dass es noch beherrschbar ist. Ein Achteck wird dann schon sehr kleinteilig und so weiter. Also das ist eine Sache, da habe ich mich zu entschieden. Ich habe mich dann zu dem Sechseck, Dreieck-Dings entschieden. Und das hat sich natürlich ist ja bewiesen, dass das also genial war oder gut war. Naja, genial. Also jeden.
Ja, ich war schon ein heißer Typ, aber ich sag's nicht.
Ja, ich musste, also ich höre den auch echt gerne zu. Also das ist so ein Typ, der natürlich auch stolz auf seine Arbeit ist. Und mir war es mal wichtig, ihn auch vorzuspielen, weil wenn wir über Architektur sprechen, dann sprechen wir selten eigentlich über die Architekten und was die sich vielleicht gedacht haben, mit welcher Leidenschaft die reingegangen sind. Und er sagt ja eben auch so, ne, wenn er über die Mathematik eigentlich, dieses Sechsecks spricht, das hat ja schon was Liebevolles, ne? Weil er das Wort auch zauberhaft irgendwie annimmt. So, und jetzt kommen wir genau an diesen Punkt. Also wir haben einmal Palast der Republik als eine Grundidee, dass es also ein Ort der kulturellen Begegnung ist. Und ich habe einige wissenschaftliche Arbeiten dazu auch gelesen und da kommt immer wieder eine Zahl vor, dass 97% der Veranstaltungen der Palast der Republik waren also reine Kulturveranstaltungen. Das heißt, nur 3% waren wirklich politische Veranstaltungen im Palast der Republik. Also man kann sehen, es ist wirklich ein Ort gewesen, wo Menschen hingegangen sind, weil sie eben Musik hören wollten, Theaterstücke sehen wollten, dort einfach einen Tag verbringen wollten oder auch Kunst betrachten wollten, essen, trinken, was auch immer. So. Und so wie du es ganz am Anfang beschrieben hast, du hattest eben auch du hast sogar noch eine Erinnerung dran. Also, dass du dort eben diesen Eisbecher hattest und dass es für dich irgendwie ein Erlebnis war. Und genau das ist auch ein bisschen der Grund, warum in Ostberlin und natürlich auch viele Ostdeutsche mit diesem Palast der Republik nicht verbinden, das ist also irgendwie so ein Herrschaftsort, also des DDR-Staats gewesen, sondern in ihrer Erinnerung spielt vielmehr der Palast der Republik eine Rolle, das ist da, wo ich war und habe irgendwie eine schöne Zeit gehabt. Oder teilweise kannte man auch Palast der Republik aus dem Fernsehen, also ein Kessel Buntes, große Unterhaltungsshow damals, hat häufig auch im Palast der Republik stattgefunden. Das heißt also, selbst durch den Fernseher konnte man sozusagen den Palast der Republik auch wahrnehmen. Und das ist vielleicht natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt einfach nur an die Volkskammer denke. So. Und jetzt ist es so, dass man offensichtlich ja entschieden hat, also dieses Gebäude abzureißen. Und das hat viel auch damit zu tun, das sagen viele, dass auch dort eine westdeutsche Perspektive natürlich drauf kam. Und deswegen, es gab ja wirklich einen Riesenstreit darum. Mhm. Also das, man kann nicht sagen, dass es jetzt irgendwie mal schnell entschieden worden ist und abgerissen worden ist, sondern es hat auch wirklich ja lange Zeit dazu Debatten gegeben. Und ich habe ja in der kleinen Chronik ja auch erzählt, also es gab Proteste, es gab Demonstrationen. Also man hat wirklich sehr, sehr hart drum gerungen um diesen Platz, den besten Platz Berlins, wie er häufig bezeichnet wird, und natürlich auch in dem Umgang mit dieser Erinnerungskultur. Es gab zig Möglichkeiten, also wie man das hätte auf- und umbauen können. Und eine, die fand ich hochinteressant, der ursprüngliche Architekt des Palastes hat selber auch einen Vorschlag gemacht. Und ich werde das in den Shownotes auch mit verlinken. Das Bild dazu fand ich hochinteressant. Ich habe es gar nicht so oft gesehen. Das war wirklich eine Mischung aus Palast der Republik, so wie wir es kennen, also mit diesem Block und dem Stadtschloss. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das wäre ja mal eigentlich ein Kompromiss gewesen, den hätte ich jetzt sofort unterstützt. Also man hat im Prinzip den einen kleinen, was heißt klein, also den historischen Fehler korrigiert, nämlich auch das Stadtschloss zu entfernen. Denn das ist ja, man muss ja sagen, mit dem Palast der Republik ist das passiert, was sozusagen mit dem Stadtschloss passiert ist. Mhm. Man hat also das aus auch politischen Gründen entfernt. Und so hätte man im Prinzip den Palast dort gelassen, hätte ihn ja auch, also es gab zig Ideen auch, wie man diese Erinnerungskultur damit hätte auch aufziehen und aufbauen können. Und man hätte eben auch ein Stück dieses Stadtschlosses also wieder aufgebaut oder nachgebaut, also ähnlich wie es jetzt beim Humboldt-Forum ist. So, und ich habe ein Zitat mitgebracht von Ulrich Hartung. Der hatte in einer Zeitschrift über, ich glaube, Das war irgendwie Sektion Denkmalpflege steht hier auf jeden Fall. Also er hatte auf jeden Fall einen Text geschrieben und ich wollte nur mal ganz kurz die Zusammenfassung von ihm vorlesen. Das ist gar nicht so viel, aber die fasst besser zusammen, als ich es jetzt machen kann, was da alles an Debatten und so weiter war. Ich fange an. In der bisherigen Diskussion um den Abriss oder Erhalt des Berliner Palastes der Republik haben neben Fragen der Finanzierung und Nutzung vor allem historische Argumente eine Rolle gespielt. Die Gegner einer Erhaltung traten mit dem Verweis auf den politisch motivierten Abbruch des Stadtschlosses für eine entsprechende Wiedergutmachung ein, während diejenigen, die eine Integration in ein neuartiges Baukonzept verfochten, die geschichtliche Bedeutung des Palastes als Ort der Entscheidung zum Anschluss der DDR an die Bundesrepublik Deutschland hervorhoben. Auch auf die Potenzen des Baus als öffentlicher Kultur- und Begegnungsstätte für die Stadt Berlin wurde hingewiesen. Seine bauästhetischen Besonderheiten sowie sein Wert als einmaliges Zeugnis einer Baupolitik und Baukultur gerieten dagegen in den öffentlichen Disputen ins Hintertreffen. Dem versucht der vorliegende Text abzuhelfen. Er stammt von 1991 und wird hier zum ersten Mal veröffentlicht. Der Autor hat ihn bei dieser Gelegenheit ergänzt und überarbeitet. Ich verlinke das natürlich auch. Ist für diejenigen, die sich auf jeden Fall für Architektur und Denkmalpflege und so weiter interessieren. Da ist es in diesem Text sehr, sehr schön auch aufgeschrieben. Man kann da auch viel lernen, wenn man sich dafür interessiert. Und wir haben ja hier einige sehr auch geschichtsinteressierte Leute. Ja, und im Prinzip hört man da ja auch raus. Es gab eigentlich, sagen wir so, zwei Narrative, wie es heute so schön heißt, also zwei Erzählungen zum Palast der Republik und auch zu dieser Diskussion. Und sag mal, diejenigen, die also für dieses Stadtschloss waren, die haben natürlich, also ja, also die wollten eben diese Wiedergutmachung haben, so wie es gerade so schön hieß. Also die wollten sagen, hey, das Ding hätte niemals abgerissen und gesprengt werden dürfen. Also platt gesagt, also der DDR-Staat hat dort also einen Fehler gemacht, so, und jetzt soll das Ding wieder da stehen und das passt ja auch besser zu der Museumsinsel etc. Und so ist im Prinzip der Palast in dieser Erzählung letztlich ein auch Herrschaftssymbol geworden und nicht ein Ort der Begegnung. Also es war eben ein Herrschaftssymbol der DDR. Die DDR war schlecht, ein Unrechtsstaat und deswegen muss dieses Ding weg. Das ist im Prinzip so die Erzählung derjenigen gewesen, die auch dieses Stadtschloss bauen wollten. So, und das ist, also daran merkt man eben auch, dass solche Narrative und Erzählungen enorm wichtig sind, denn je nachdem, wie ich über den Palast der Republik spreche, habe ich natürlich dazu auch eine ganz andere und besondere Meinung. Du hattest ja gesagt, dass du eine Meinung dazu hast. Erzähl mal, welche ist es denn?
Ich glaube, die Entscheidung viel zu früh. Also wenn jetzt die Diskussion ums Humboldt-Forum geht, um die gestohlene Kunst, die Weltkunst, die da ausgestellt wird und wie jetzt im Moment mit Cancel Culture gesprochen wird, wie wir im Moment auch die Diskussion mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Köln an Hohenzollernbrücke haben, glaube ich, dass die Entscheidung anders gefallen wäre, wenn man nochmal 10 Jahre gewartet hätte und einfach das Asbestding da stehen lassen hätte. Ich glaube, es hätte gesellschaftlich eine andere Diskussion gegeben. Ich habe ja selber mal an Täterorten, wie die, glaube ich, die Geschichte, Geschichtsschreibung, die so nennt, meine Kunstperformance gemacht bei Topf und Söhne, den Ofenbauern von Auschwitz. Oder in Köln gibt es ja das LD-Haus, ne? Das war damals Gestapo-Zentrale in Köln. Und bei solchen Orten hat man es geschafft, diese Täterorte zu erhalten, also die geschichtsbelasteten Orte, aber ihnen einen Rahmen zu geben, der unzweifelhaft macht, welche geschichtliche Bedeutung sie haben, ohne sie zu feiern. Und ich hätte mir vorstellen können, dass es bei Orten wie dem Palast der Republik, unabhängig vom Denkmalschutz und unseren Kindheitserinnerungen, auch möglich gewesen wäre. Deshalb festgefahrene Meinung, meinte ich eben auch zum Beispiel Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Köln, glaube ich, ist es in Kombination mit Ästhetik, mit Geschichte, Historie und der Last, die diese Skulpturen mit sich rumtragen, auch das Beste, diese Dinge einfach da zu lassen, wo sie sind, aber neu einzuordnen. Und das hätte ich mir für den Palast der Republik eigentlich auch gewünscht. Also diesen Ort neu zu framen in eine Begegnungsstätte und einen Erinnerungsort, der aber nicht vergisst, dass es auch Täterort eines Unrechtsstaats war. Ich glaube, das wäre möglich gewesen, alles in einem hinzukriegen und Sachen abzureißen, um sie zu vergessen, finde ich nicht gut.
Ja, das ist genau die Meinung, die ich auch habe und die sich auch nicht verändert hat nach dieser Recherche. Und unter anderem wurde eben auch also dieses Plädoyer, und dass du auch gerade geäußert hast, man hätte es vielleicht einfach noch mal 10 Jahre stehen lassen können und dann hätten wir die Diskussion noch mal neu entfachen können, wie man das eben einerseits also neu framed, Und andererseits sozusagen die Erinnerung sozusagen an diesen Täterort auch also Jesus. Man merkt es, ich habe mir den Mund schon fusselig geredet. Ja, also dass man praktisch klar macht, also was an diesem Ort auch passiert ist, beziehungsweise welche Bedeutung es natürlich auch für den DDR-Staat hatte und was damit auch alles passiert ist und was für Entscheidungen letztlich dort auch getroffen worden sind. Und es gab also auf jeden Fall die Leute, die das auch gesagt haben. Unter anderem hat auch der ursprüngliche Architekt sogar dafür geworben. Er meinte, man hätte es eigentlich ganz billig erstmal sanieren können. Also mit anderen Worten, Asbest dann raus. Das ist ja auch passiert. Und man hätte dann, sagen wir so, ganz schnell das erstmal wieder eingerichtet, sodass man also das hätte erstmal nutzen können, ich sag mal jetzt auch für Kunst generell, vielleicht auch noch für ein paar andere Sachen. Und dann im Prinzip, wenn sich das alles so gelegt hat, dass man dann mit einem anderen Blick auch mit einem, sagen wir mal so, mit mehr Erfahrung dann im Prinzip gesagt hätte, okay, und jetzt müssen wir entscheiden, was wir mit diesem Ort auch machen wollen. Ich habe noch einen kleinen Abschluss mitgebracht als O-Ton, der, glaube ich, das Ganze nochmal so ein bisschen so abrundet, denn es hat eine Ausstellung schon relativ früh zum Palast der Republik gegeben. Natürlich nicht im Palast der Republik, weil der war ja schon geschlossen. Und das ist eine Westberlinerin, die war die Projektleiterin für diese Ausstellung, Kirsten Heidler. Und ich fand eigentlich, was sie gesagt hat, erklärt so ein bisschen auch diese Westperspektive beziehungsweise auch die fehlende Perspektive.
Okay. Ja, dann lass sie den Abschluss machen, dann mache ich kurz das Resümee. Wir wollen ja das Thema mal abschließen mit, was betrifft uns das heute, also wie hat uns das bis heute geformt. Und mir fällt da ad hoc eine Sache ein, die symbolisch, finde ich, an diesem Palast der Republik ist, und zwar DDR als Unrechtsstaat. Dieses Schwarz-Weiß, du musst dich jetzt entscheiden. Und an diesem Gebäude, finde ich, sieht man das so, dass man erwartet wird, entweder hast du eine schöne Kindheit, eine unpolitische gehabt und für dich war das einfach ein schönes Architekturgebäude oder der Unrechtsstaat, der drin getagt hat und quasi Menschen schlecht gemacht hat. Und es gibt keinen dazwischen. Und deshalb entweder Abriss oder stehen. Und wir müssen uns jetzt irgendwie dafür entscheiden, auf welcher Seite wir stehen. Frage, ist das so mit uns nötig? Genau. Und ja, wieder spannend, dass du eine Stunde geredet hast über dieses Gebäude, ohne dass wir eigentlich tiefer eingestiegen sind. Man denkt am Anfang, es ist in 5 Minuten abgehakt, aber man unterhält sich eine Stunde und schon merkt, man hat aber nicht noch, ist noch gar nicht eingestiegen in das Thema. Sehr schön.
Ja, mich erinnert das auch ein bisschen an das letzte Thema, das du ja mitgebracht hattest, wo ja auch immer wieder anklang, hey, es sind gerade mal 30 Jahre vorbei. Also man könnte einerseits meinen, es ist ganz schön viel Zeit vergangen und gleichzeitig ist es sehr wenig, um wirklich eine Erinnerungskultur aufzubauen. Und ich glaube, im Vergleich auch zur Aufarbeitung also der Nazi-Zeit ist die Aufarbeitung sozusagen der Wiedervereinigung beziehungsweise also der Ost-West-Vereinigung nicht so intensiv gewesen. Ich glaube, das merke ich jetzt auch immer wieder. Und gerade, was du eben angesprochen hast, ne, der Palast der Republik war in einer Zeit, wo klar war, sozusagen für die Mehrheit in Deutschland, nämlich also auch die Westdeutschen, das ist ein Symbol für den Unrechtsstaat DDR, also weg damit. So, sehr überspitzt gesagt, aber genau das haben viele auch gedacht und damit überhaupt nicht hinterfragt, was war das eigentlich ein Ort für die Ostdeutschen? Gibt es noch mehr zu diesem Ort zu sagen oder zu diesem Gebäude? Und ich glaube, dass der Palast der Republik, das kann man, glaube ich, so ein bisschen so als so eine Abrundung jetzt auch sehen, steht in der Tat auch symbolisch für die Aufarbeitung, also von der Ost-West-Wiedervereinigung. Nicht nur symbolisch für das, was in der DDR passiert ist, sondern auch das danach hat selber nochmal eine eigene symbolträchtige Bedeutung. So, und ich lasse jetzt ja, mal die Kirsten auch, Heidler.
Ich finde, das muss man nicht mal das trennen, sondern eben, dass man kann das ja als Täterort auch begreifen, ohne ihn abzureißen. Also man hätte ja auch sagen, also dieser Ort, wo Mielke gesagt hat, ich liebe euch doch alle, ich liebe alle Menschen, gibt's halt nicht mehr. Also diese Symboliken kann man nicht mehr live vor Ort erfahren und man hat keinen Erinnerungsort auch eben an die verbrecherischen oder menschenfeindlichen Ort. Das ist ja auch schade eigentlich.
Finde ich auch, also weil es jetzt einfach anderswo stattfinden muss und dadurch natürlich sozusagen dieses Gefühl auch nicht mehr mitgeben kann. Ja, aber vielleicht nochmal zum Abschluss die Projektleiterin dieser Ausstellung.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand ihn ziemlich hässlich. Ich finde ihn gar nicht mehr so hässlich. Wahrscheinlich ist das so auch in mich reinproduziert worden, dass es also ein unschöner Bau ist, dass ich da selber gar nicht richtig hingeguckt habe. Ich finde diese Spiegelungen ganz klasse, die ja zu sehen sind von außen. Und ich habe ihn nur von außen gesehen. Ich war nie drin. Auch eine völlige Westmeinung. Ich weiß nicht, ob der Ausdruck Palazzo Prozzo aus dem Westen kommt. Ich nehme es aber fast an. Und ich habe wirklich gedacht, wenn ich da nicht zur oberen Parteispitze der SED gehöre, komme ich da nicht rein. Und ich glaube, mit der Meinung stand ich nicht alleine. Oder stehe ich vielleicht auch, ja, also jetzt weiß ich, dass es dem nicht so war, dass es ein Haus des Volkes war. Aber ich denke, diese Meinung ist noch ziemlich weit vertreten im Westen. Und das ist natürlich auch ganz klar ein Grund, diese Ausstellung im Westen zu machen, einfach Aufklärungsarbeit zu leisten und damit dann auch, denke ich mal, der Vereinigung, der geistigen Vereinigung wirklich förderlich zu wirken.
Ja, danke für das Thema. Sehr schöner Abschluss.
Ja. Vielleicht noch zur Ergänzung die Quelle. Das war Palast ohne Republik. Das war eine ORB Reportage von 1996, lohnt sich auch in den Shownotes dann zu finden. Und ich finde, sie hat damit auch die perfekten Schlussworte für dieses Thema mitgegeben. Danke für die Aufmerksamkeit.
Dann sind wir unseren Hörerinnen und Hörern noch eins schuldig, und zwar Heimatkunde.
Oh, Heimatkunde. Sehr schön.
Und ich zeige dir jetzt ein Bild von meinem Palast der Republik. Es kommt jetzt zu dir geschwebt und du musst mir sagen, was du darauf siehst. Ein top aktuelles Foto.
Ich sehe eine Art Bungalow und Holz. Sehr viel Holz. Das ist sehr wertvoll jetzt.
Richtig, es ist unser Bungalow in Thüringen, den mein Vater gebaut hat. Und geschlagenes Holz aufgestapelt davor. Ungefähr ein Meter lange Stämme aufgestapelt. Ungefähr 2 Meter hoch an der höchsten Stelle. Und ich würde sagen, dieses Foto ist, weiß ich, vielleicht 15, 20 Jahre alt. Es ist analog noch fotografiert, aber das auch nur, weil der Bungalow-Nachbar eine Analogkamera hat und uns die Fotos immer schickt, warum auch immer. Genau, das ist also der Bungalow, von dem wir gesprochen haben in der vorletzten Folge. Jetzt siehst du ihn mal von hinten. Und dieses Foto existiert in mannigfaltigen Varianten, wo das Dach mal neu gedeckt wird, wo kleine Bäume sind, große, wie als Kinder, mal ist Schnee, aber immer gibt es irgendwie diese Fotos, dieses Bungalows, der sich aber über 40 Jahre jetzt fast nicht verändert hat. Wer sieht jetzt noch genauso aus wie auf diesem Foto? Im Originalzustand nur mal neu gestrichen. Und ich habe das Foto aber mitgebracht, weil es so top aktuell ist, weil ich mit meinem Vater letztens gescherzt habe und dieses Foto ein großes Symbol ist. Und zwar ist ja die Wende so über 30 Jahre her und wir haben immer an der Familie bei Familienfesten eigentlich mal so, er kommt immer mal wieder hoch, kennt man ja, dieselben alten Geschichten und dass man irgendwie da zusammensitzt und denkt sich, ach, hättet ihr vor 30 Jahren gedacht, dass ihr alle jetzt mal im Westen wohnt, in Köln, also meine Brüder wohnen ja auch hier, meine Schwester, meine Eltern, alle nach Köln migriert. Und dass es für meine Eltern gerade immer noch so unvorstellbar ist eigentlich, wenn sie sich vorgestellt hätten, dass ihnen vor der Wende jemand gesagt hätte, ihr werdet irgendwann mal, wenn ihr alle Zeit in Köln leben und alle sind da und alle Kinder mitgezogen. So, und jetzt kommt die Geschichte zu diesem Foto, denn ich muss ja mein Atelier mit Holz heizen und im Moment gibt es ja einfach kein Holz. Ich bin ja darauf angewiesen, weil ich einen Holzofen habe, auf Holz und Gas, und ich bekomme aber keins. Und deshalb ist mein Bruder, der ist ja Wasserrutschenbauer, letztens durch Thüringen gefahren. Ich habe gesagt, halte bitte am Bungalow an und bring mir ein paar Stämme Holz mit, wenn du mit dem Sprinter vorbeifährst. Und hat mir von diesen Baumstämmen, die da liegen, wahrscheinlich frischere als die, die sind schon gehackt, mitgebracht, damit ich zumindest 4-5 Wochen bei mir am Atelier heizen kann. Ich habe die jetzt geschlagen, gesägt, es trocknet noch etwas und dann werde ich sie verheizen. Und jetzt eben hat sich eine neue Familiengeschichte gesponnen, die wir jetzt wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre noch erzählen werden. Dass ich nämlich meinem Vater gesagt habe, hättest du vor 30 Jahren gedacht, dass ihr mal in Köln wohnt, ist ja verrückt, aber hätte dir vor 30 Jahren mal einer gesagt, dass wir alle in Köln wohnen und Teile unserer Familie nach Thüringen fahren müssen und von unserem Bungalow Holz holen müssen, damit wir im Westen was zu heizen haben, ist die viel absurdere Geschichte. Also wir fahren mittlerweile Holz in den Westen und haben ja herzlich gelacht und einen drauf getrunken. Ja, das ist die Geschichte zu diesem Foto. Die Absurdität der heutigen Zeit, in der wir leben. Der neuen Mangelwirtschaft irgendwie. Und wie man aber wieder schafft, und das finde ich an meiner Familie wirklich spektakulär, also diese andere Sozialisation, dass da nicht lange gefackelt wird, sondern man weiß, ach, man muss halt wieder Sachen organisieren. Dann ist es halt nötig. Dann räumt man den Sprinter frei und fährt in den Wald und holt wieder Holz.
Ja. Ich muss noch eine Sache, Ich muss eine Sache noch fragen. Hm. Dein Bruder ist Wasserrutschenbauer?
Ja, mein Bruder baut und pflegt Wasserrutschen.
Also so.
Was in meinen Schwimmbädern so also, kennt, warum so lang groß.
Ja.
Genau.
Wahnsinn. Also deine Familie ist ja
es
echt
ist eine grandios. Ostbiografie. Mein Bruder hat jahrzehntelang Zeitarbeit gemacht. Schlimm ausgenutzt worden. Katastrophal. Also wirklich immer Montage und hier und da und jede Woche einen anderen Job in Zeitarbeitsfirmen. Wusste manchmal morgens nicht, wo er am nächsten Tag arbeiten muss. Und irgendwann hat ihn in Düsseldorf diese Wasserrutschenfirma, für die er gearbeitet hat, Zeitarbeit übernommen. Und da ist er jetzt mittlerweile eingestiegen quasi. Und es ist so ein 2-3er-Team an Leuten, die durch ganz Deutschland fahren Wasserrutschen bauen. Genau. So. Ich glaube, 10 Jahre ist er mittlerweile oder so.
Wahnsinn, da hat ja dein Vater hat eigentlich den langweiligsten Job, wenn man das so
genau, und der hat jetzt jedenfalls, als er Wasserrutsche nach Holland gefahren hat, dann eine Lehrfahrt zurück hat über Thüringen, dann diese Baumstämme mitgebracht und deshalb dieses Foto. Und jetzt siehst du auch mal, wie ich immer, wenn ich sage, ich bin in Thüringen, wo ich da wohne, in dieser Hütte. Und wenn wir einen Podcast aufnehmen, wo ich in Thüringen bin, sitze ich hinter diesem Fenster, was du hinten siehst, was gerade noch mit dem Fensterrand zu ist. Da sitze ich dann, weil es die einzige Stelle ist, wenn ich nämlich mein Handy ganz oben mit einem Saugnapf an die Oberkante des Fensters klebe, habe ich noch 2 Striche LTE und kann Internet haben. Das ist die einzige Stelle in diesem ganzen Ort, wo es Internet gibt.
Ja gut, ich hätte jetzt beinahe gesagt, vielleicht ist der Bungalow auch extrem gut verbaut worden.
Nein, der liegt einfach in einer Senke, also über dem Hügel. Man muss schaffen, irgendwie, dass die Funkstrahlen über den Berg kommen.
Ja, das ist schwierig.
Das ist jedenfalls unser Bungalow. Ja, ich fahre jetzt nächste Woche wieder hin.
Endlich habe ich ein Bild dazu.
Und dann bringe ich endlich auch wieder Bier mit, neue Sorten. Dann geht es auch mal wieder um Orte.
Ja, ich werde demnächst auch mal wieder in die Heimat fahren. Dann bringe ich auch ein paar Biere mit. Wir haben ja zu viele Biere aus dem südlichen Teil Ostdeutschlands.
Ja, weil du so selten zu Hause bist.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen kleinen Nord-Ausgleich.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte schickt uns norddeutsche Biere an die Postadresse. Oder faxt sie uns.
Nordostdeutsche, muss man dann sagen. Aber andere, wir trinken auch nordwestdeutsche Biere, aber wir werden darüber nichts sagen. Herrlich.
Ja, dann danke für die Folge, ja. Das war schön.
Fand ich auch.
Ich habe wieder was gelernt heute, ich habe wieder Seiten an dir entdeckt, nachdem ich ja letztens schon erfahren habe, dass du American Football Fan bist, habe ich jetzt erfahren hinter den Kulissen, dass du auf einen Hund aufpasst und damit hätte ich auch niemals gerechnet, dass du Hundesitter bist. Niemals hätte ich das gedacht.
Das ist übrigens mein 2. Mal in meinem Leben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt ständig machen würde.
Was ist es für eine Sorte?
Ich habe ein bisschen Angst. Das ist, glaube ich, irgend so ein Rauhaar-Dackel oder so. Ah, ja. Sagt man Rau oder Grauhaar-Dackel?
Rau, weil der, glaube ich, so ruschelige Haare hat. Es gibt Glatthaar-Dackel, das sind diese hässlichen, und die Rauhaar-Dackel sind die süßen.
Ja, ne, der ist auf jeden Fall süß.
Ah ja. Dann viel Erfolg. Toi, toi, toi.
Dankeschön.
Und auf Wiedersehen.
Und Tschüssing.